Da sind wir. Es ist Freitag. Es ist Scout Report Zeit. Und Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier. Mir zugeschaltet aus einem Chalet in Brandenburg auf dem Hügel, der die Weiten von Brandenburg überschaut. Herr Werner, wie läuft das? Du hast ja in deinem Chalet so ein kleines Türmchen, da ist dein Arbeitszimmer.
Da kannst du Rapunzel,
wie sehen die denn da
rein aus? Da sind meine Töchter oben mit ihren langen Haaren.
Da bist du. Herr Werner, lass deinen Lauch herunter.
Nein, mir geht's gut. Es ist arschkalt heute gewesen. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. 5 Grad.
Drei.
Was ist denn hier los? Die Sonne scheint und ich dachte mir so, okay, wieder einfach nur die Adiletten anziehen, kurze Hose, T-Shirt und mit dem Hund gehen. Oh nein, ich musste schnell nochmal umdrehen und mir nochmal eine Jacke holen. Ja. Es ist kalt.
Ich hatte auch einen dicken Pulli an und noch eine Jacke drüber, weil ich mir gedacht habe, ganz schön kalt das Ganze. Aber bevor wir anfangen, wie immer, wird euch dieser Podcast präsentiert vom Kollegen Gio. So, wir werden sofort in Medias Res gehen, weil wir haben eine Menge vor heute. Aber zuerst mal müssen wir sagen, liebe Bromantiker, ihr habt uns wieder mal zerstört. Letzten Montag die Kommentare auf unser Hangover. Wir haben es verstanden. Herr Werner, haben Sie dich auch zerstört?
Sie haben uns als Team zerstört, aber es war so ein positives Zerstören, weil wir dachten, aus der ersten Saison haben wir ja auch probiert, ein paar Sachen mitzunehmen und wir dachten, weil wenn ein paar negative Sachen hochkamen, war das so, dass ein paar Leute gesagt hatten, montags, ja, in jedes Spiel reingehen, dann könnt ihr nicht richtig in die Tiefe gehen bei jedem Spiel. Dann dachten wir so, okay, komm, wir überlegen mal, wie wir das in der zweiten Saison verbessern können. Vielleicht suchen wir uns jede Woche die Top-Spiele raus, wo wir denken, okay, das war der Überrascher, Klatsche der Woche, halten so ein paar Kategorien.
Klatsche der Woche behalten wir aber.
Halten wir auf jeden Fall. Aber nein, wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, bitte, bitte, bitte zurück zum alten Hangover-Format. Einfach, auch wenn es nur kurz ist, rein in die Teams, weil da sind viele, viele Fans, die hier, viele Bromantiker, die ein Team folgen, was hier in Deutschland gar nicht sozusagen präsent ist, ne? Irgendwie in den Medien oder wie auch immer. Und deswegen wollen sie da auch einfach nur, auch wenn es nur 2, 3 Sätze dazu sind, unsere Meinung. Und weißt du was, wir hören auf euch, weil ihr seid die wichtigsten Leute in dieser Bromantiker-Familie, wir werden zurückgehen zu der normalen oder der alten Hangover-Folge, Format, wie man das nennen möchte.
Genau. Und wisst ihr was? Wir werden noch mehr Gas geben. Wir werden noch früher aufstehen. Und
machen wir, müssen wir.
Wir stehen früher auf. Ey, zur Not machen wir durch, gucken alle condensed an, alle langen Highlights, schön 15 Minuten, alles an. Und wir werden über alle Spiele volle Kanone, ja, dann wird der Hangover vielleicht nicht eine Stunde, sondern 90 Minuten, aber so be it, weil für euch machen wir das gerne, weil wir wollen, dass ihr happy seid. Also danken wir euch für die Zerstörung. Vielleicht schieben wir die Klatsche der Woche auf Mittwoch zu Late Night Football, da können wir vielleicht auch noch einen kleinen Einspieler für.
Wenn wir überhaupt noch eine Late Night Football haben und nicht Kasimirs Märchenstunde mit Patrick Gesumme und Björn Werner und dann haben wir vielleicht unser Redeanteil wird sehr geringert.
Ich bin kein NFL, former NFL-Pro. Ihr könnt eure Märchenstunden machen.
Ich bin glücklich drüber, dass Late Night Football direkt ankommt, Mittwochs auf YouTube und Twitch und vor allem, dass die Leute Kasim so feiern, weil das haben wir ja beide gesagt. Das ist ein Typ, den brauchen wir in der Bromantiker-Familie. Er ist positiv,
weil er auch reinpasst.
Er ist positiv verrückt. Das lieben wir. Das ist ansteckend. Das ist mega geil. Der hat nur gute Laune und das merkt man sofort, dass ihr dann auch in den Chats unterwegs seid, in den Kommentaren, dass einfach Positivität unterwegs ist. Und das ist geil. Deswegen, der Typ ist kein Praktikant mehr. Der ist voll im Team.
So, wenn tatsächlich das von ihm geforderte Format kommt, ne?
Machen wir.
Märchenstunde, Machen wir. Weil es gibt natürlich massig Geschichten von Björn, von Kasim.
Nein, das wird Kasim. Ich werde ein Moderator nur und ich werde ihn sozusagen nur so, na Kasim, ich werde ihn triggern und dann wird er einfach nur labern.
Okay, liebe Bromantiker, ihr habt es gehört, ich bin eh schon raus. Also.
Du kannst auch gerne den Producer-Job.
Ich kümmere mich denn hier in Hamburg um meine Mädels. Ihr macht das schon. Also, liebe Bromantiker, Kasims Märchenstunde, der Producer mutiert zum Ansager und den Rest macht Kasim mit Bizeps-Show und Geschichten. Vollmaschine, dies, das, links, rechts.
Kasimir, sein Spitzname ist jetzt Kasimir.
Kasimir.
Das war so lustig.
Captain Deutschland Kasimir.
Kasimir.
So ist jetzt sein Name. Aber lass uns doch mal zum Fußball kommen. Gestern Nacht war Thursday Night Game. Und ich muss dir sagen, ich hab mir das Spiel in der Nacht natürlich nicht angeguckt, aber condensed, Game Pass. Und was soll ich sagen? Spoiler Alert, die Cincinnati Bengals haben verloren 30-35 gegen die Cleveland Browns. Aber ich sag dir eins, und das ist eine Sache, darüber müssen wir mal sprechen. Oder lass uns gleich sprechen. Wir müssen mal die Leistung von Joe Burrow einordnen, weil er war der erste Pick overall. Wir haben ihn auch auf unserem Draftboard alle ganz oben gehabt. Was sagst du nach Woche 2 und jetzt gerade nach diesem Spiel?
Die sind 0-2. Aber Joe Burrow mit dem Talent, was er um sich herum hat gerade, in dieser Offense, vor allem in dieser Defense, er hat Joe Mixon, der große Name natürlich auf der Running Back Position, der auch noch nicht viel gereist hat, weil ich muss sagen, die Offensive Line ist, glaube ich, wieder...
Der auch noch nicht für was?
Gerissen hat. Die O-Line hat ein paar Probleme. Ich glaube, das ist die größte Baustelle in der Offense. Aber Joe Burrow, letztes Spiel, gestern Nacht, hat er 61 Mal die Piff geworfen. 61 Mal.
Mit einem Rookie in Woche 2. 61
Mal. Warte, das ist noch nicht mal, pass auf, das war noch nicht mal offiziell, also ist ja auch Woche 2, aber es war ein Donnerstag-Nachtspiel. In eineinhalb Wochen sozusagen ist dein Quarterback eigentlich schon die ganze Offense. Dein Rookie-Quarterback. 37 Bälle sind angekommen, 316 Yards und 3 Touchdowns, keine Interception. Und die Statistiken sehen eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Aber was mich viel mehr überrascht hat, wo ich mir das Spiel auch heute Morgen angeguckt habe, der ist schon so comfortable. Was heißt denn das? Er ist schon so...
Der ist ruhig und
abgeklärt. Ja, der ist schon so, genauso wie er bei LSU war. Er wird gesackt. Er ist nur, guckt es euch an, er ist nur unter Druck. Er wurde so unter Druck gesetzt, das ganze Spiel lang von Chen Richardson bei den Cleveland Browns, von Miles Garrett, wurde dreimal gesackt, aber so oft, so viele Quarterback-Harrys und wurde auf den Boden gehauen, rechts und links, und er steht einfach auf, okay, weiter geht's. Und du hast, normalerweise siehst du ja, dass bei so einem Rookie-Quarterback dann komplett einfach alles einbricht, wenn er unter Druck gesetzt wird, wenn ein Fehler gemacht worden ist. Habe ich nicht gesehen. Der Typ war sofort wieder am Start. Oh, weiter geht's, let's go. Das erinnert mich ein bisschen. Oh, sorry.
Nee, an wen erinnert er dich?
Ein bisschen Andrew Luck. Weil Andrew Luck wurde gleich früh in seiner Karriere, er wurde auch rechts und links getackelt und da waren Fehler und er musste immer wieder sein Team wieder nach vorne bringen und war aber ganz entspannt dabei und du konntest einfach die Körpersprache lesen von Joe Burrow. Er sagt, ey, das ist mein Team, ich muss Gas geben, wenn ich gut spiele, haben wir eine Chance zu gewinnen, und das hast du die ganze Zeit gesehen.
Aber er ist vom Typ her doch grundsätzlich anders als ein Andrew Luck, der mehr so der bescheidene, zurückhaltende Teamleader ist. Joe Burrow ist schon der ein bisschen Shit im Nacken hat. Der ist schon selbstbewusst, anders selbstbewusst als sein Pendant in dem Spiel, Baker Mayfield. Aber wenn wir mal bei Joe Burrow bleiben, also ich als Trainer und gerade als Offense-Koordinator, ich habe mir das Spiel angeguckt und habe erstmal gesehen, was sie offensiv gemacht haben, um ihn tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Haben sie mehr No-Huddle gespielt? Sie waren eine Menge in Empty. Und was ich gut fand, was sie offensiv tatsächlich gemacht haben, Zach Taylor, ist, sie haben wenn sie gerade, auch wenn sie in Empty war, 4-3-Step-Passing im Kurzpassspiel. Ja, und dann Sachen wie auf der einen Seite ein Passkonzept, was gut ist gegen zwei Safeties tief, auf der anderen Seite gegen Blitz oder einem Safety. Und Joe Burrow kam raus, wusste sofort Pre-Snap, wo will ich hin? Und dann als Rookie, ist ja in der NFL ist nicht so, dass du dich hinstellst und die zeigen dir zwei Safeties und das wird's dann sein. Sondern manchmal kommen beide Safeties runter, die rotieren in eine oder andere Richtung. Manchmal ist es dann Cloud Cover 3, manchmal ist es 8, manchmal ist es 6. Da passiert ja viel. Und Joe Burrow wusste, Pre-Snap hast du gesehen? Ah, okay. Hat sich, wusste, wo will ich hin? Ball bekommen und dann auch noch gesehen und in aller Ruhe seziert, was passiert, wo muss ich hin? Der wusste genau, wohin mit dem Ball. Ball Location zu den Receivern, da waren ein paar Bälle in ganz enge Fenster, in Cover 2, zwischen dem Seam, Outside Linebacker, Seam Player oder den Hook-to-Curl Player und dem Corner, wo ich gesagt habe, wow, ey, da kriegt er den Ball noch rein. Und als ich ihn so gesehen habe an der Line of Scrimmage, ne, mit seiner Cadence und wie er auch da hinten rumläuft und sich Zeit kauft und mit welchem Selbstbewusstsein er den Ball wirft, habe ich an Aaron Rodgers gedacht. Sofort.
Aaron Rodgers?
Ja, sofort. Auch das Selbstbewusstsein dazu. Und Quarterback-Rating von 90 ist gut, ist jetzt nicht bombfortionös, aber du hast es schon gesagt, der war ja massiv unter Druck. Der hat ja nun auch eine steife Defense da vor sich gehabt. Aber 61 Mal den Ball geworfen. Joe Mixon, super Running Back, aber auf dem Boden 46 Yards gemacht. Also 49, die Running Backs. Und 19 Yards hat Joe Burrow gemacht. So,
ja.
Also
und du hast,
wenn du
hast,
das wegnimmst, die Running Backs finden ja nicht, haben ja nicht stattgefunden, so richtig.
Ja, wenn du das einfach vergleichst von den letzten zwei Wochen, die Joe Burrow ein bisschen gesehen hat, in der zweiten Halbzeit, vor allem im vierten Quarter, läuft das so richtig. Aber das ist ein bisschen zu spät, weil gestern war das, dass die Cleveland Browns natürlich sehr schnell gestartet sind und die hatten ein Mega-Laufspiel. Mega-Laufspiel. Nick Chubb und Kareem Hunt, was sind das für harte Läufer? Die brechen, ich weiß nicht wie viele, gefühlt jeder Lauf war irgendwie ein Tackle, da haben die einen Tackle gebrochen. So diese Beine, wo die Leute einfach nur abgesprungen sind, abgerutscht sind und die sind sehr ähnlich, wie sie rennen. Und wenn du davon zwei
hast. Kareem Hunt, 8,6 Yards pro Lauf. Am Ende sind die Safeties nur noch an den zerschellt. Die wollten auch nicht.
Die wollten gar nicht mehr. Und deswegen meinte ich, die Cincinnati Bengals sind. Das Talent um Joe Burrow herum wird es trotzdem eine harte Rookie-Saison machen für ihn. Ich bin mal gespannt, wie viele Siege er am Ende der Saison hat. Aber er ist auf jeden Fall. Er ist real, ne? Und Baker Mayfield hat ja auch danach gesagt, the hype is real über Joe Burrow und hat gleich Props bekommen. Nick Chubb hat auch
zu Recht,
auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der gerade Joe Burrow einfach anguckt, hat bis jetzt nichts Negatives zu sagen, was er geleistet hat in den zwei Spieltagen.
Offensive Rookie of the Year, Joe Burrow.
Wenn die ihn so füttern, wenn er im Schnitt zwischen 40 und 60 Mal den Ball wirft jede Woche, da wird er trotzdem unglaubliche Statistiken haben, wird er, glaube ich auch.
Pass auf, ich glaube natürlich, wenn du dir anguckst, der hat ja T. Higgins, ich glaube, die werden ja auch noch, wenn AJ die Saison Green noch älter wird, werden die besser werden. T. Higgins, der First-Round-Pick, hat er jetzt 6 Targets, 3x, 3 Receptions für 35. Dann hat er AJ Green, den hat er versucht 13 Mal zu bedienen, aber nur 3 angebracht. Dann siehst du ja, da ist noch die Chemie, das der Rhythmus ist noch nicht da. AJ Green hat ja auch das ganze letzte Jahr nicht gespielt.
Ja, genau, und der Offseason war ja auch limitiert, ne, wegen seiner Verletzung. Also ich glaube, da kommt die Connection zwischen AJ Green und Burrow wird noch kommen, weil
Moment,
dafür ist AJ Green
noch einen. Zu gut. Wir haben noch einen First-Round-Pick. Ross haben sie auch noch. Dieser Speedster.
Ja, aber oh, keine Catches.
Keine Catches,
aber ist Ross das, ist nicht das gleiche Kaliber wie AJ Green, meine ich.
Nein, aber du hast den großen Highlight-Receiver AJ Green, der ein Jahr nicht gespielt hat, mit dem musst du in Groove kommen. Dann hast du einen First-Round-Pick, einen Second-Round-Pick. T. Higgins ist ja in der zweiten Runde gegangen, glaube ich. Ne? So, ja. Aber der hat auch First-Round-Caliber, ist ein großer, guter Receiver. Und du hast einen ehemaligen First-Round-Pick, John Ross, der ja ganz, ganz unter den Erwartungen geblieben ist. Und du hast Joe Mixon. Das heißt, ich glaube, die werden perspektivisch besser, weil wenn wir jetzt mal rübergehen zu den Browns, wir haben es gesagt, das Laufspiel ist bei den Browns das, was den Unterschied macht. So, hast du gesehen, dass wenn Baker Mayfield in der Pocket ist, der hat ja nicht schlecht gespielt, ne? Aber müssen wir mal sagen. 2 Touchdowns, 1 Interception. Die Interception war wieder eine typische Baker Mayfield Interception. Aber 16 von 23 war effektiv. So, Quarterback Rating 110, ganz gut. Aber die Show hat ihm definitiv Joe Burrow gestohlen. Und wenn du dir anguckst, was Baker Mayfield hat, der hat ein Laufspiel, was brutal ist. Dann hat er OBJ, Jarvis Landry, Hodge, Hooper, Hunt, Brian. Also der hat ja Waffen ohne Ende. Stell dir mal vor, du packst Joe Burrow in die Cleveland Offense.
Ja.
Holy Schmo. Also deshalb glaube ich, für alle Cincinnati Bengals Fans da draußen, ihr könnt tatsächlich durch die Hose atmen. Ich glaube, dass ihr wirklich einen besonderen Quarterback gedraftet habt. Einen, der das Potenzial hat, ein ganz anderes Kaliber zu werden als ein Baker Mayfield oder irgendwas. Der ist einer, der so der nächste, der auch in diese Riege der Top 5 mit Russell Wilson, Matt Ryan, Rodgers, Breeze. So, da gibt es ja immer diese Class of its own, diese 5 Top Quarterbacks. Ich glaube, in den nächsten 6-7 Jahren wirst du da Watson, Mahomes und da wird Joe Burrow mit drin sein.
What? Yes, jetzt schon nach 2 Spielen, ja, bist du schon weil du
hast, also wenn du das als Trainer siehst, siehst du Qualitäten, die du auch nicht unbedingt coachen kannst. So, du kannst natürlich Quarterback Reads coachen, wo guckst du hin, aber die Energie und die das Selbstbewusstsein und diese Ruhe, dieses
und den Arm.
Ruhen.
Und den Arm,
Quick und Release. Und den Arm dazu. Das, es gibt so ein paar Sachen, die kannst du halt nicht coachen. Und das hat er. So, und deshalb, ich bin begeistert. Und zu Recht, First Pick Overall, Bombe. Bombe, Bombe. Vielleicht, wenn die Defense jetzt noch das Laufspiel noch irgendwie irgendwann mal gestoppt kriegt, dann haben sie vielleicht sogar eine Chance.
Das war aber auch wie Nick Chubb, Kareem Hunt, wie 2 Bowlingkugeln. Da sind einfach alle Pins direkt an den Arm geprallt. Das war das war schreckliches Tackling von den Cincinnati Bengals. Aber also Odell Beckham Jr.
Oh, was? Ja, erzähl mal.
Na, erzähl, was würde ich?
Nee, erzähl mal. Oder
ja, Odell Beckham Jr. hat ja ein ein Touchdown wieder, 74 Yards, ist wieder so ein bisschen on the map. Es ist so verrückt, wie viel Media-Power der Name Odell Beckham Jr. mitbringt. Ob, wenn er schlecht spielt, ist er im ganzen Internet unterwegs. Wenn er einen Touchdown hat, ist er im ganzen Internet unterwegs. Es ist unfassbar, was da für ein Druck auf einen Odell Beckham Jr. schultern sein muss.
Ja, darauf kannst du dich verlassen. Einiges von diesem Druck hat er sich natürlich selbst aufgeladen. Das ist ja dieses Ding, wenn du eine 300.000-Dollar-Uhr trägst am Spiel, so, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dir auch eine Menge Hass, ne, auflädst und ein Bullseye auf die Brust packst. Das, ich möchte mit dem nicht tauschen, weil diese Kacker-Geschichte... ja, pass auf. Die ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich schätze mal sogar, die ist gelogen. Am Ende des Tages ist es ja egal, die steht im Raum und flattert so mit dir mit.
Sagen wir es mal so, wenn Björn Werner in seiner NFL-Karriere, hätte jemand so eine Story erzählt, hätte es keinen interessiert.
Also die Leute hätten gefragt, who? Who? Björn who? Oh, ist das nicht der Typ von NFL-Memes?
Pass auf, das wollte ich gerade sagen. Leute, die es noch nicht gesehen haben, NFL-Memes hat wieder so ein Clip, das machen die ja mal öfters, deutsche Kommentatoren, und da sind wir beide abgegangen, wo Tom Brady das MF-Wort benutzt hat und wir haben das gehört.
Mutterbeischläfer.
Mutterbeischläfer. Und die Romantiker übernehmen einfach mal die ganzen
Kommis-Section
bei NFL-Memes da drüben, und das war so lustig, und dann haben alle Romantiker, ja, das ist Patrick Azumo und former First-Round-Pick Björn Werner, alle Amis so, who?
Who? Wer sind die Bastarde? Wir sind Husos aus Unterföhring.
Oh Mann, das war so lustig. Ey, das ist so, was hier für eine Power schon dahinter steht, ist so lustig, ey.
Ja, ihr Bromantiker seid schon geile Katzen, da gibt's nichts zu rütteln. Aber was ich dich abschließend zu dem Thursday Night Game noch fragen wollte, also, war er den ersten Overall-Pick wert?
Ja! Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Es ist unfassbar, wie schnell er schon alle Fans oder alle, die irgendwie mal Fan waren von Andy Dalton, wie schnell er es geschafft hat, dass keiner mehr über Andy Dalton redet.
Die Leute jetzt so, Andy who?
Ey, das ist Respekt. Respekt, vor allem mit, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, so ein Team zu übernehmen. Die Cincinnati Bengals, die wirklich sehr viele Baustellen haben und so eine schlechte Saison hatten. Also, boah. Ja, er ist es komplett wert gewesen.
Oh, gut, Herr Werner, dann stimme ich dich jetzt mal ein mit einem Sound.
Kollege Clark, wir haben Kollege Clark, sind wiedergekommen, wollten auch nochmal eine volle Dröhnung Football Bromance mit der App Clark. Wenn ihr sie runterladet, ist ein Smartphone-Manager und endlich die Übersicht in den ganzen Versicherungschaos erhalten. Hast du die überhaupt durchgelesen? Ich weiß, guck schon wieder so, als hättest du sie gar nicht durchgelesen. Du bist so ein Typ, ey. Der lässt einfach Björn wieder das machen, aber ich erkläre es, komm. Wie funktioniert die App? Lade die App einfach runter, Bromantiker. Gibt an, welche Versicherung ihr bereits habt. Dann kriegt ihr alles übersichtlich und digital. Nachdem ihr euch aber registriert, müsst ihr schon eingeben, welche Versicherung ihr habt. Wichtig, alles kostenlos und unabhängig. Und die Football-Bromantiker kriegen wieder was, wenn sie ihre Versicherung hochladen. Bis zu 45 Euro Amazon-Gutschein erhalten. Ihr könnt drei Versicherungen hochladen. Für jede Versicherung 15 Euro Gutschein erhalten. Gutscheincode KICKOFF, alles groß geschrieben. Entweder auf der clark.de-Seite oder in der App für die Österreicher. goclark.at und das war's. Habe ich uns mal wieder gerettet, weil du wieder nichts angeguckt hast.
Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht, wenn du das angeguckt hast? Was?
Weiß ich nicht, die Football-Highlights? So, machen wir weiter. Natürlich wie immer in den Shownotes, ne? Der Link wird in den Shownotes sein. Ja.
Ja, ich würde gern, bevor wir aufs neue Wochenende vorausschauen, würde ich gerne mal nochmal einen Nachhall auf dieses letzte Wochenende nochmal.
Was hast du da?
Einstimmen. Ja, der Nachhall vom Wochenende. Guck mal, wir haben ja so ein paar Sachen besprochen hier bei Football Bromance, auf die wir jetzt auch einfach mal gucken müssen. So eine Personalie zum Beispiel war, wir haben viel über Dak Prescott gesprochen, ne? Franchise Tag, warum bezahlen sie ihn nicht und so weiter und so fort. Das war auch in den Medien da drüben ein großes Ding. Mhm. So, jetzt nach der ersten Woche, gefühlt sprechen alle über Brady und was ist da los, Breeze, holprig, der hat sich verletzt, ne? Kommen wir auch gleich noch drauf, aber so irgendwie. Und Joe Burrow ist ein großes Thema natürlich, aber dass eigentlich ein sehr, sehr guter Quarterback auf dem Franchise-Tag spielt, das ist jetzt nicht so das große Thema. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, hat er in Woche 1 eigentlich, sie haben verloren gegen die Rams, aber was hat denn der gezeigt? Und ist das, was er gezeigt hat in Woche 1, gut genug, um zu sagen, Mensch, eigentlich müssten sie dem mal eine Extension geben und nicht auf dem Franchise-Tag spielen lassen. So, das ist die Frage, weil wir haben auch über ihn gesprochen. Und dann müssen wir natürlich da eigentlich nochmal drauf gucken, wenn wir jetzt den Anspruch haben, nicht nur gackernde Football-Comedians zu sein, sondern auch kredibile Sportjournalisten.
Ich bin kein Sportjournalist. Ich habe noch nie irgendwas in der Richtung studiert, irgendwas in der Richtung ein Seminar gemacht. Ich bin Hobby-Podcaster. Ja. Hobby-Experte.
Ich sag das doch nur so. Wir wissen ja alle, was gemeint ist.
Pass auf.
Erzähl mal.
Also das Das ist natürlich eine große Frage, weil es ist Woche 1, es war ein Spiel.
Trotzdem.
Sie haben das Spiel verloren gegen die Rams. Das war der Saisonauftakt bei den Rams im SoFi Stadion. Heißt so, so spricht man das auch, oder?
SoFi, ja.
Erstens, was war das für ein, was ist das bitte für ein Stadion? Ja. Das ist ein, auch ein Hightech-Teil, diese, dieses Videoboard da in der Mitte, was einmal rumgeht. Ey, die müssen auch immer übertreiben. Eieiei. Auf jeden Fall, ich glaube, hat sogar 5 Milliarden gekostet.
Aber der ganze Komplex, das Stadion selbst 2,5.
Okay, der ganze Komplex dann, hab nur was von 5 Milliarden gesehen. Aber was bei mir rausgestochen war, war einfach nur Aaron Donald die ganze Zeit. Aaron Donald hat einfach mal die ganze Offensive Line auseinandergenommen und hat natürlich Dak Prescott durch die Mitte. Ey, wenn du weißt, pass auf, wenn du weißt, dass ein Aaron Donald und du hast wahrscheinlich einer der besten Offensive Lines in der NFL vor dir und du bist der Quarterback dahinter und die schaffen es nicht, ihn zu kontrollieren und er hat auch sehr früh angefangen, Druck durch die Mitte aufzubauen. Das ist schwer für jeden Quarterback. Kannst du auch einen Aaron Rodgers hinpacken, kannst du einen Drew Brees hinpacken. Wenn Druck direkt so schnell durch die Mitte kommt, das ist nie gut und das wird ein komisches Spiel.
Und dazu müssen wir mal einmal sagen, Leonard Floyd hatte einen Sack, Aaron Donald hatte einen Sack, Michael Brockers hatte einen Sack und dazu kommen, Aaron Donald hatte 4 Quarterback-Harries. Insgesamt wurde 7-mal geharried und 3-mal gesackt. Und vor allem das Schlimme ist, ab durch die Mitte, ne? Weil Brockers und Aaron Donald sind natürlich in der Mitte und wenn du dann auch noch, du kennst Leonard Floyd, für die ihn nicht kennen, kam gleich von den Chicago Bears. Mhm. Das ist so eine lange Latte, der ist echt ein guter athletischer Passrusher, ne? Und das ist dann schon, also up front war das echt, war das ein harter Abend für
deswegen meine ich, hat er schlecht gespielt? Nein. Hat er außergewöhnlich gut gespielt? Also, so weiß ich nicht, so hat er ein Spiel wie Russell Wilson, Aaron Rodgers letzte Woche auch nicht. Es war einfach nicht genug als Team, dieses die Rams zu schlagen. Aber ey, das ist keine Ahnung, das Problem in Dak Prescott, guck mal, das ist die Situation. Er war ein Viertrunden-Pick vor 4 Jahren. Ein Vier-Runden-Pick, ne? Viertrunden-Pick. Oh, Viertrunden-Pick. Er wird gedraftet. Die Erwartungen waren gar nicht, dass er der Starting Quarterback wird, weil die hatten ja Tony Romo. So. Und auf einmal ist bei dir irgendwas an.
Nein. Was hast du denn?
Irgendwas, ich habe hier ein Video gehört.
Das ist das knisternde Stroh, das bei dir im Chalet liegt.
Pass auf.
Warum liegt denn der Stroh eigentlich?
Er spielt direkt früh, haut Tony Romo einfach raus aus dem Starting-Lineup, nachdem er sich natürlich fertig verletzt, aber dann hat er nie den Starting-Spot sozusagen wiedergegeben und dann hat Tony Romo seine Karriere beendet. Mega früh, gut gespielt, gute Zahlen abgeliefert. Und dann ist immer das Problem, wenn du manchmal den besten Football am Anfang deines Vertrages spielst und dann zum Ende deines Vertrages kommen dann so vielleicht ein paar Fehler oder ein paar Sachen, wo dann Leute was gegen dich verwenden können. Und das ist so ein bisschen passiert, obwohl Dak Prescott trotzdem stabile Zahlen hatte letztes Jahr individuell. Aber das war dann natürlich das Ganze, was bei den ganzen Cowboys abgeht, ja, Playoffs. Die wollen mal endlich den Super Bowl gewinnen. Und da ist ja sehr viel Druck einfach bei America's Team, Dallas Cowboys. Guck dir doch einfach mal an, das ganze Internet, die ganzen Memes. Jedes Jahr werden die Dallas Cowboys, ist es das meist zerstörte Team im Internet. Einfach aus Prinzip. So. Und du bist der Quarterback und du schaffst es nicht, sozusagen die Tiefe in die Playoffs zu holen. Und das verwenden die halt natürlich jetzt alle sozusagen gegen Dak Prescott. Wir haben über seine Probleme.
Aber war das seine Schuld? Ich sag mal,
nein, das meine ich ja. Ich sag ja, das ist ja nicht seine Schuld.
Der musste Jason Garrett
verdauen. Pass auf. Ich sag, wäre Dak Prescott bei einem anderen Team gewesen, was nicht sozusagen so eine Historie hat wie die Dallas Cowboys, hätte er schon längst seinen Vertrag. Wie in Deshaun Watson bei den Houston Texans. Wenn du einfach nur in die Playoffs kommst und du die ganze Offense bist, dann bist du einfach viel mehr wert, als wenn du Dak Prescott jetzt bei den Dallas Cowboys bist und der Standard ist, jedes Mal einen Super Bowl zu gewinnen, aber irgendwie kriegen die es gar nicht hin als Team und er kriegt das immer alles ab. Also, zur Frage zurückzukommen, ist er das wert jetzt, meiner Meinung nach, was er schon gezeigt hat, ja, ist es wert, einen fetten Vertrag zu bekommen, weil er war ein Viertrunden-Pick, hat den Dallas Cowboys sehr viele Siege so bereits die letzten Jahre gut individuell abgeliefert. Ich weiß auch nicht, was da für ein... Vielleicht will er doch zu viel, wissen ja auch nicht, wie viel er möchte. Vielleicht sagen die Cowboys die ganze Zeit, du, wir haben hier einen Vertrag liegen für dich, das ist die Zahl. Er sagt aber, ich will, weiß ich nicht, ein Top-3-Quarterback.
Ich glaube, es war es an einem Punkt doch, dass die Cowboys wollten 5 Jahre und er wollte nur 4.
Ja, irgendwie sowas, aber das sind ja auch alles Gerüchte, das wissen wir ja nicht, 100%ig.
Nein, wir wissen es nicht, du weißt auch nicht, der Owner ist jetzt auch ein spezieller Kandidat.
Sehr speziell.
Der ja eigentlich dafür bekannt ist, seine Spieler überzukompensieren. Ist ja so. Guck mal, Amari Cooper hat den 100 Millionen Dollar Deal bekommen, wo ich eigentlich gesagt habe, ja, ist ein guter Receiver. Ah, der Typ ist, der hat auch die Tendenz, sich echt mal hängen zu lassen, ne?
Ja, und alle, und pass auf, wie wird denn so ein Spieler gefüttert? So ein Spieler wird ja gefüttert durch den Quarterback. Du hast alle um ihn herum bezahlt. Zeke, die ganze Offensive Line, weißt du, wie viel Geld in diese Offensive Line steckt? Mit Zach Martin, Tyron Smith und Lael Collins. Und dann hast du Amari Cooper und dann dein Quarterback, der eigentlich ja, wenn er gut gelaunt ist und er glücklich ist, hast du eine höhere Chance, ein Spiel zu gewinnen, als wenn die anderen alle um ihn herum gut gelaunt sind und er ist nicht gut gelaunt.
Ja, weißt du, mir fällt gerade ein, Leute da draußen, liebe Romantiker, googelt das mal und guckt euch mal Amari Cooper an und guckt euch mal an, welches auch seine Stats, diese Diskrepanz zwischen wie spielt Amari Cooper zu Hause zu wie spielt er auswärts. Und ihr werdet sagen, oh shit. Und dann gibt es ein paar Spiele, wo er gerade auswärts sich manchmal so hart hängen lassen, Routen nicht zu Ende gelaufen und easy Drops. Und er hatte auch schon wieder, weißt du, hast du den Drop gesehen in dem Spiel? Hatte auch einen, ich glaube, sogar für einen First Down, den hat er fallen lassen. Natürlich kann das passieren, aber die ganze Körpersprache dazu, wo ich sage, boah, dann hatten sie natürlich am Ende auch noch, hatte Prescott, die lagen ja zurück und mussten dann in Two-Minute-Offense nochmal das Feld runter und hatte ja sie nochmal tief in die Red Zone mit einem geilen Pass gebracht und dann kommt so ein Korb, Offensive Pass Interference, das war auch der zweite an dem Spieltag, wo ich gesagt habe, ey, bitte Leute, das Offensive Pass Interference, ich habe Defense gespielt und sag, wenn das Offensive Pass Interference ist, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, was Pass Interference ist. Weil es gibt diesen normalen Battle zwischen Quarterback und zwischen Receiver und Defensive Back, wenn beide laufen und die Hände sich berühren. So, wenn das schon Pass Interference ist, dann weiß ich nicht, was wir die 100 Jahre der NFL davor gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ne, wenn du dir das Spiel anguckst und die Tatsache in Betracht ziehst, dass er auch einer der Quarterbacks ist, die eine neue Offense haben, neuen Hauptübungsteil, wo alles neu ist. Guck dir, wie heißt denn der noch gerade? Tom Brady an. Der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Auch alles neu. Dafür sah Dak Prescott nicht schlecht aus. 25 von 39, das ist effizient. 266 Yards, war massiv unter Druck. Cooper hätte ihm bei dem einen Third Down echt mal helfen können. Ein Touchdown, keine Interception und dann diese Pass Interference Call am Ende. Da wäre er der Held gewesen, weil dann hätten sie das Ding sicherlich noch gedreht. Also ich verstehe nicht ganz, warum sie den Jungen nicht bezahlen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, wie immer, egal wie viel Geld involviert ist, und das kennst du sicherlich auch, und das ist egal, in welchem Business es ist, wenn da persönliche Befindlichkeiten mit im Spiel sind und einer sich, es muss ja nur sein, dass der Agent und der Owner sich einfach mal auf den Tod nicht riechen können. Ist ja so. Ey, dann, das macht alles schwerer. Dann ist es so schwer, bei diesen großen Egos, die da involviert sind, auch das in die Tasche zu stecken und einen Deal zu bekommen. Und ich habe so das Gefühl, Dak Prescott tut mir ein bisschen leid, weil der spielt gut. Alle um ihn rum werden bezahlt. Ich glaube nicht, dass sein Headcoach vorhin unbedingt geholfen hat. Manchmal lassen ihn seine Mitspieler, seine Receiver, besonders Amari Cooper, auch mal hängen. Und dann hast du vielleicht noch einen Owner, der ein großes Ego hat. Und dann hast du einen Agenten, der vielleicht noch ein großes Ego hat. Die können sich nicht riechen und du hängst in der Luft. Also mir tut Prescott leid, unabhängig davon, dass er privat ja auch echt eine Menge Scheiße an den Hacken hat. Mama gestorben, Bruder sich das Leben genommen. Aber ich glaube, dass er dieses Jahr genug zeigen wird, dass sie ihm einen Vertrag geben, weil der Junge spielt, glaube ich, der spielt zu gut einfach.
Ja, und find erstmal einen Dak Prescott. Weißt du, was ich meine?
Erklär das bitte mal dem Romantiker wie schwer es ist, einen Franchise-Quarterback zu finden.
Deswegen meine ich, find mal einen Quarterback, der, also im Draft, guck mal, ich weiß jetzt nicht die Zahl, wie viele Quarterbacks jedes Jahr gedraftet werden, aber wie viele von denen werden wirklich Starting-Kaliber NFL-Quarterback und gewinnt auch Spiele und schafft es. Wenn ich jetzt Dak Prescott, weil ich mich ärgere, hatte über 4000 Yards wieder in der NFL durch die Luft, waren auch nicht 30 Interceptions mit am Start, wie zum Beispiel in Jameis Winston, dass er nur den Ball geworfen hat und dann auch sehr viele Turnovers kreiert hat. Also Dak Prescott ist ein guter Quarterback, ist ja ein Top 5 Quarterback. Du hast was gefunden. Guck mal, jetzt fängst du hier schon an zu produzieren, ey. So richtig Google.
Nein, Search, ich will gerne produzieren. Aber es gibt ja Pro Football Focus heißen die, glaube ich.
PFF,
ne?
Ja.
Genau, die sind ja sehr was Analysen und so weiter und betrifft, sind die ja richtig. Das sind ja gute Jungs. Ich bin nicht alle Analysen spiegeln immer unbedingt die Realität wider, aber das Quarterback-Ranking von denen ist interessant, weil da siehst du ich lese dir mal die Top 10 vor. Und es gibt nur 32 Starting Quarterbacks auf diesem Planeten. Das sind die 32 Besten auf diesem Planeten. Pat Mahomes ist die 1. Müssen wir nicht drüber reden. Russell Wilson ist die 2. Für mich auch voll in Ordnung. Müssen wir nicht drüber reden. Lamar Jackson, momentan heißer Scheiß, 3. Alles Jubdi. Drew Brees, hey, müssen wir nicht drüber reden. Overall, keiner ist so effizient wie der. Das ist absurd. Hat er ein schlechtes Spiel jetzt? Ja, aber trotzdem. Tom Brady an Nummer 5, gemessen an dem, was er auch alles geleistet hat und auch die letzten Jahre mit dem Umfeld, was er hatte, ist Nummer 5. Deshaun Watson, müssen wir nicht drüber reden. Aaron Rodgers, verdammtes Biest, müssen wir nicht drüber reden. Matt Ryan, ja, er hat noch keinen Super Bowl gewonnen, aber verdammt nochmal, was der abliefert. Irgendwie fast 74% seiner Pässe kommen an, wenn er in der Pocket ist. Bombe. Wer weiß, wer auf Nummer 9 ist? Dak Prescott. Danach kommt Wentz, Cousins, Big Ben, Stafford, Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Rivers, Goff, Mayfield, Murray und so weiter und Cam Newton. Und Murray wird dieses Jahr massiv nach oben kriechen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Dak Prescott ist in den Top 10.
Ja.
Und meiner Meinung nach zu Recht.
Die hatten die beste Offense letztes Jahr, oder? Total Yards.
Nummer zwei, glaube ich, hinter den Bucks.
Stimmt.
Deshalb denke ich mir normalerweise, wenn du jemanden hast, das ist ein Top-10-Quarterback, dann bezahlst du den, weil die sind schwer zu kriegen. Ich lese jetzt nur mal vor, wer unter ihm in dem Ranking ist. Und das ist natürlich immer relativ, aber nur so als Anhaltspunkt. Carson Wentz hat auch schon auf MVP-Level gespielt, deshalb alles gut. Kirk Cousins. Hat auch super Seasons gehabt, aber Kirk Cousins? Big Ben hat ihn ja ausgesetzt. Wenn der wieder fit ist, wird er auch in den Top 10er. Matthew Stafford, 13. Was der alles schon geliefert hat, 5000 Yards zusammen, müssen wir nicht reden. Derek Carr.
Dallas Cowboys hatte die beste Offense letztes Jahr. 431,5 Yards pro Spiel. Und dahinter war Baltimore Ravens mit 23.
Ich habe jetzt ans Passing Game wahrscheinlich gedacht.
Ja, Passing Game ist ja.
Aber guck mal, dann kommt Derek Carr, Las Vegas. Ich mag Derek Carr, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass Dak Prescott schlechter ist als Derek Carr. Der hat mehr geliefert als Derek Carr.
In den letzten Jahren,
obwohl Derek Carr auch mal vor ein paar Jahren diese Saison hatte, wo er MVP-Caliber war.
Und er wurde bezahlt bei den Raiders über 100 Millionen.
Jimmy Garoppolo wurde massiv bezahlt. So, nur das Quarterback-Game siehst.
Warte, jetzt würdest du einen Dak Prescott über einen Jimmy G nehmen?
Wahrscheinlich.
Neutrales Team, sucht er einen Quarterback aus.
Ja. Und
ich würde auch, glaube ich, nehmen.
Weil er als Passer ist Dak Prescott und dann in der Kombination, dass er noch was mit den Beinen machen kann. Ja. Ist er besser als Philip Rivers? Ja, Philip Rivers ist lang nicht mehr das, was er war. Ja, ist er besser als Jared Goff? Ich glaube auch. Baker Mayfield, müssen wir nicht drüber reden. Kyler Murray hat einen riesen Upside, der kommt.
Der kommt gerade.
Cam Newton. Ah, hat auch mehr geliefert als Cam Newton in den letzten Jahren. Ryan Tannehill hatte letztes Jahr eine halbe heiße Saison. Oder hatte eine heiße Saison. Aber ansonsten, Joe Burrow wird eine Rakete, aber müssen wir auch nicht drüber reden. Ryan Fitzpatrick? Shit. Besser als Teddy Bridgewater? Ja. Besser als Gardner Minshew? You bet your ass. Besser als Danny Dimes? Ja, hat der Potenzial. Aber Potenzial ist ja auch wie ein großer Penis. Wenn er nicht hart wird, hilft er nicht. Josh Allen? Ja. Besser als Tyrod Taylor? Natürlich. Besser als Nick Foles? Natürlich. Besser als Sam Darnold? Hat Potenzial, aber natürlich. Besser als Dwayne Haskins? You bet your ass. So, und wir können da weiter und weiter machen. Du hast einen Top-10-Quarterback. Pay the man. Das ist alles, was ich sagen will. Ich halte mein Maul.
Ich glaube, wir müssen doch anfangen, die Folgen in Post-Production zu nehmen und einen Piep rüberzusetzen über ein paar Sachen.
Nein, müssen wir nicht. Das ist schon gut. Lass uns mal zum nächsten Quarterback kommen, Herr Werner. Wir haben ihn eben schon adressiert in unserem kleinen Nachhall der Woche. Sag mal, was machst du aus dieser Kritik von Bruce Arians an Brady? So, einmal war es wirklich eine Kritik. Ich sehe überall, wenn ich jetzt das Internet anmache und gucke auf den amerikanischen Seiten, die wir natürlich alle verfolgen. Oh, Bruce Arians hat Tom Brady unter den Bus geworfen. Hat er ihn wirklich unter den Bus geworfen?
Nein.
Kann Tom Brady das verdauen oder kriegt er jetzt Sprühdurchfall?
Also, Bruce Arians kam raus und hat gesagt, bei der Interception, wo Mike Evans nicht weitergerannt ist, lag Mike Evans richtig, hat die Coverage richtig gelesen und diese Interception geht auf Tom Bradys Nacken.
Allerdings falsch war.
Das hat er gesagt.
Ja, aber im Nachhinein hat er gesagt, oh stimmt, Brady war richtig, Mike Evans war verkehrt.
Bist du dir 100% sicher? Weil das habe ich gar nicht gesehen, weil ich habe nur, wo die Media es hochgeholt hat, dass ich habe nur gelesen, Mike Evans soll schuld gewesen sein.
Das war nach dem Spiel, aber das hat er dann revidiert und gesagt, ja, Brady
hat recht, aber das hat man nicht. Aber pass auf, perfektes Beispiel. Das hast du nicht mehr gesehen irgendwo, so groß. Ne, die sind sofort draufgesprungen, dann schmeiß ich unter den Bus, boah, du. Auch wenn es so gewesen wäre und es wäre Tom Brady schuld gewesen, hat er ihn nicht unter den Bus geworfen. Bruce Arians ist ein Coach, was ich immer wieder gesagt habe, was ich gehört habe von den alten Coachspielern, die das Jahr davor, wo ich da war, mit ihnen im Team waren. Er ist direkt, er sagt die Meinung und das war's. Und wenn, er sagt auch immer zu den Leuten, ey, wenn ihr damit nicht umgehen könnt, ihr seid professioneller NFL-Spieler, Leistungssportler, alles, ihr müsst damit umgehen können. Das ist doch nicht unter den Bus werfen. Und vorhin Tom Brady, glaub mir, Tom Brady ist der Erste, der sagt, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Ist okay. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und er wird das nicht genommen haben. Und weil jetzt ist es ja schon so aufgebaut, Trouble in Paradise, Bruce Arians, Tom Brady, wie ist die Beziehung? Weil es eine Story ist, weil es eine Headline ist. Es ist Clickbaiting. Jetzt fangen die Medien...
Sollten wir das vielleicht auch mal machen? Kriegen wir denn mehr Klicks vielleicht? Ist das von uns denn nicht dumm zu sagen, dass es alles nur heiße Luft und tote Fliegen?
Ja. Das ist einfach... Aber
es ist die Wahrheit.
Es ist... Okay, jetzt hast du mich, was ist die Wahrheit? Ja, welches Thema jetzt? Von welchem Thema? Clickbaiting oder
Bruce Arians und Tom Brady? Sollten wir denn vielleicht nicht auch Clickbaiting machen und mit in diese Kerbe hauen? Oder sagen wir einfach die Wahrheit, wie es ist?
Nein, weil guck mal.
Das war eine Suggestivfrage,
Herr Aber erstmal ohne dieses ganze Clickbaiting. Ich verstehe Clickbaiting, wenn es aber auch um das Thema geht und du kriegst dann auch da die Information, was sozusagen der Titel dir sozusagen verkauft. Aber was hasse ich am meisten? Ein Clickbaiting und im Video wird gar nicht diese Frage beantwortet. Ey, da könnte ich den Computer kaputt hauen. Also so ein Clickbait.
Aber du hast geklickt.
Ja, aber ich habe geklickt, genau. Aber das ist ja das Ding. Da wird die Frage oder das Thema ja noch nicht mal beantwortet. Ey, und dann denke ich mir, das ist
ja,
einfach.
Ja, aber solche Sachen machen dann ja auch irgendwann die Plattform nicht mehr kredibil. Also wenn ich das sehe,
ja, auf jeden Fall.
Dann gucke ich die Headline an und denke mir, Leute, im Ernst. So, und ihr seid alles echte Experten,
nicht
wie die Kasper-Experten aus Deutschland. Und dann springt ihr auf so ein Ding? Im Ernst jetzt?
Aber weißt du was? Das ist wirklich, ich meine, wir sind ja so eingetaucht in diese ganze YouTube und in diese Welt. Und es macht aber fast gefühlt jeder. Oder 70%, 75%. Das ist alles Clickbaiting so auf YouTube. Und ja, musst dich erstmal da durchkämpfen, bis du wirklich... anderes Thema. So, aber
nein, das ist doch, legitim.
Ich habe nur gesehen, alles überall, Bruce Evans schmeißt Tom Brady unter den Bus. Wenn es dabei geblieben wäre und er nichts mehr gesagt hätte, hätte ich schon gesagt, hey, sag mal, Leute, das doch nicht unter den Bus werfen. Er hat einfach nur gesagt, geht auf Tom Bradys Kappe und over. Tom Brady ist ein Hall of Famer, Mann, der hat 6 Super Bowls. Denkst du, der heute ist da drüber, wenn sein Head Coach mal kurz gesagt hat, er ist der Erste, der wahrscheinlich danach gesagt hat, ey, sorry, wenn es mein Fehler war, ich habe es mir selber angeguckt, war mein Fehler, tut mir leid, habe den Team wehgetan. Weiter geht's. Denkst du, der heute jetzt drüber nach dieser Interception ganz drum oder nach diesem Spiel, weil er verloren hat? Also das ist halt das Verrückte, ne?
Es gibt ja zwei Realitäten, was viele, die Football gucken, aber nicht selbst in diesem Zirkus drin waren, nicht realisieren. Es gibt ja einmal die Realität, die außerhalb, sag ich mal, der Mauern des Teams existiert, ne? Wo, oh ey, der muss doch jetzt richtig gepisst sein, hat ihn so unter den Bus geworfen, bei Bill Belichick hat er auch keine Liebe gekriegt, jetzt so, oh Alter, krass, da ist bestimmt richtig Beef, jetzt Beef in Paradise, boah, krass. Und dann gibt's die Realität.
Geiler Titel, Beef in Paradise.
So, dann gibt's natürlich auch die Realität innerhalb eines Teams, die eine komplett andere ist. So, du hast es erlebt, ich habe es erlebt, wo Sachen da draußen sich ein Shitstorm aufbraut und im Teammeeting der Headcoach einen Joke darüber macht und der ganze Raum lacht.
Ja.
Der ganze Raum lacht darüber.
Ja, das ist, Mann, was ist der Standardspruch von jedem Coach, vor allem in der NFL, weil so viel Media-Aufmerksamkeit da ist? Jetzt habe ich den natürlich vergessen. Nein. Nein, ignore the noise. Willst du es übersetzen? Komm, du bist doch der Übersetzer hier im Podcast.
Ignoriere die Geräusche, die Außengeräusche.
Das sagen die jede Woche. Ey, das hat Chuck Pagano jeden Montag gesagt. Leute, was machen wir? Ignore the noise. Weil das ist immer deine eigenen Journalisten, die für dich in dieser Stadt das Team sozusagen folgen, covern, die suchen so eine Headlines, negative Clickbait-Headlines, oh, wie kann ich Klicks auf meine Website kriegen, auf meinen Artikel, und die kommen in deine Umkleidekabine rein. Ey, weißt du, was da für Sachen schon passiert sind, auch bei mir schon mit den Colts, wo Veteranen, Journalisten, kriegst du, was, hau mal jetzt ab, gestern hast du mich noch gefragt, wie es meinen Kindern geht, und heute Morgen war hier Headline drinne, ich bin der Größte, weiß ich nicht, Versager, Uso. Wirklich, ey. Und dann kommen die einfach rein, den nächsten Tag wieder, weil es die Regeln ja erlaubt. Du kannst dich ja, ich sagte, wenn du als NFL-Spieler jedes Mal abhaust, wenn die Media-Availability ist, wenn die reinkommen dürfen nach dem Training, und ich glaube zweimal die Woche in der Woche und dann nach dem Spiel, wieso immer, wenn du immer abhaust, dann können die Journalisten sich anscheißen und gehen zum Team und sagen, ja, der Spieler ist die ganze Zeit nicht da, und in deinem Vertrag mit der NFL ist es, dass du dafür da sein musst. Deswegen, Marshawn Lynch, können wir uns alle dran erinnern.
I'm just here so I won't get fined. Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahlen muss. Hat er 150 Mal auf jede Frage gesagt.
Deswegen hat er sich hingesetzt und einfach immer nur das gleiche beantwortet. Deswegen habe ich ihn
also
so gefeiert.
Also fassen wir zusammen, die Suppe ist lang nicht so heiß, wie sie die Medien kochen. Da ist alles Jubti.
Es wird nur noch
Bruce schlimmer. Arians, ja, Bruce Arians und Tom Brady werden, glaube ich, darüber hinauskommen. Du hast ja einen Punkt in unserem Ablauf, dass tatsächlich ein Fan von dem Texans Chiefs Game wurde positiv getestet auf Corona.
Ja. Und das ist das Thema, was wir halt die ganze Zeit schon ansprechen. Soll man Fans reinlassen ins Stadion, soll man nicht? Lohnt es sich, 5.000, 10.000, 15.000 Fans reinzulassen? Ist das Risiko nicht zu hoch? So, jetzt
ja, die haben ja jetzt announced, dass sie noch mehr reinlassen wollen, ne?
Das ist genau das Ding, wo ich gerade hingehen wollte. So, wir haben jetzt...
Geh mal dahin, Herr Werner.
Geh mal dahin. Adam Schefter hat gesagt, dass die Texans probieren jetzt bis zu 15.000 Leute, also bis Woche vor sozusagen das aufzubauen, dass 15.000 Leute beim vierten Spiel im Stadion sein können. Die Colts wollen von 2.500 zu 7.500 in Woche 3. Die Titans wollen jetzt bei 10% Kapazität hoch. Also du merkst, die Teams wollen jetzt alle mehr Fans reinlassen. Aber
mehr Geld machen.
Es ist immer noch meine Meinung, steht, ich verstehe es nicht. Warum? Warum wollt ihr jetzt wieder damit rumspielen und ein Risiko, dass, weil wir haben gesehen, dass die Bundesstaaten alle unterschiedliche Regeln haben, Gesetze haben und ja, wie auch immer. Warum probiert ihr euch nicht als NFL einfach zu sagen, lasst keine Fans rein, lasst probieren, dass alle Spieler, alle sind ja angeblich gesund, alle wurden negativ getestet, alle Staff, alle Coaches, alle Spieler, alle Equipment Manager, alle Ärzte, die irgendwie involviert sind mit der NFL, da soll es angeblich kein einziger positiver Corona-Fall geben. Das ist ja schon mal gut. Aber
ja,
warum?
Aber Fans ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Fans, genau, das meine ich ja. Und Fans ist ja, warum nochmal so ein Risikogebiet kreieren, auch wenn du die ganzen Regeln hast? Ey, ihr wisst das alle. Ich weiß, das sind alle, die zuhören. Auch wenn ihr darauf achtet, gerade mit allen Corona-Regeln, Abstand, und du gehst trotzdem einkaufen, du gehst trotzdem, weiß ich jetzt, in den Flieger wieder. Das schaffst du manchmal gar nicht, doch diese ganzen Regeln einzuhalten. Einfach, weil doch zu viele Menschen auf einen Haufen sind. Und das ist das Gleiche, wenn du in das Stadion reingehst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du da 15.000
Leute... Aber Björn, ich hab eine Frage. Wenn du den Leuten nicht... Und damit will ich nicht sagen, dass ich nicht mit deiner Meinung d'accord bin, aber ich spiele jetzt mal wieder das Teufelsadvokat. Wenn du den Leuten erlaubst, dass sie einkaufen gehen können, ins Restaurant dürfen sie draußen sitzen, Tisch neben Tisch mit 1,50 Meter Abstand, dann ist natürlich, wenn du denen das alles erlaubst, stellt sich die Frage, warum dürfen sie dann nicht ins Stadion gehen, wenn sie da auch in Gruppen gehen und auch 1,50 Meter Abstand haben?
Das ist ja das Ding, das hört sich auf Papier an, aber ich glaube, das ist, ich bin ja voll bei dir, ich sage ja nicht, dass es, ich würde trotzdem einfach sagen, aber lass keine Fans rein und einfach nur das zu eliminieren, dass hoffentlich die Saison, weil es ist viel wichtiger für die NFL, dass die Spiele gespielt werden, verstehst du, was ich meine, dass das
Ja, aber Björn, die Fans haben ja keine Interaktion mit den Spielern. Du weißt, du kommst mit dem Flieger an, du fährst mit dem Bus ins Hotel, du fährst mit dem Bus ins Stadion, du bist im Tunnel, es ist kein High Five, kein Abklatschen, du gehst direkt ins Spiel auf dem Feld.
Ja, genau, aber was ist, wenn der in der einen Stadt, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, ein kompletter Corona-Ausbruch wieder und es wird ein Hotspot und dann muss deine Familie trotzdem einkaufen gehen. Dann musst du im Hotel, kannst mir auch nicht erzählen, dass alle Personen getestet werden, die da irgendwie arbeiten, wenn sie irgendwie Kontakt hatten in der Küche hinten oder wie. Also ich sage ja nicht, dass es einfach ist.
Aber das hat ja nichts mit den Fans im Stadion zu tun.
Wieso kann denn nicht ein Fan auch der Koch sein, der gerade im Hotel war? Und wieder, warum kann das kein Fan sein und im Stadion sein?
Ja, aber wenn du sagst, ja, da könnte ja auch einer infiziert sein, in der Küche zum Beispiel, das ist ja ein Argument dafür zu sagen, ey, die dürften gar nicht reisen und die dürften die Liga nicht spielen. Aber du hast ja keine, oder die Tatsache, ob positive Fans, positiv getestete Fans oder Corona-infizierte Fans im Stadion sind, haben keine Implikation
auf die
Spieler.
Ich verstehe, nee.
Ja, aber auf
direkt
die
nicht, pass auf, direkt nicht, aber trotzdem indirekt, jetzt zum Beispiel Green Bay Packers, da gibt es nichts anderes außer das Stadiongefühl, ne? Das ist eine Kleinstadt. Wenn du da aber jetzt am Ende so 50.000 Leute wieder reinlässt, sagen wir mal, wenn es so weitergeht und die sagen, ja okay, alles gut, ja, Corona-Zahlen sind unten, dann hast du 50.000, da bricht einfach einmal Corona aus, weil wir haben 25.000 Leute werden positiv getestet. Kannst du mir nicht erzählen, dass die 25.000 aber nicht eine neue Kette gestartet haben in den Supermärkten, in den, weiß ich nicht, Restaurants, in denen, wo auch die Spieler und die Familien, du, ey, 100%.
Also du sagst, dass ein Stadion Potenzial hat, zum Superspreader zu werden.
Ja, weil du kannst mir nicht erzählen, dass jeder NFL-Spieler die Familie zu Hause den ganzen Tag von morgens bis abends zu Hause bleibt. Da müssen Kinder auch in die Schule. Frauen arbeiten und die können ja alle...
Müssen NFL-Spielerfrauen arbeiten?
Ja, müssen. Ja, nicht jeder, aber du kannst doch nicht sagen, nur weil der Mann NFL-Spieler ist, bleibt man ja zu Hause. Da sind doch auch andere Frauen, die sagen, weißt du was, ich mache meine eigene Karriere.
Ja, ja, ey.
So weißt du, was ich meine? Und die sagen... Und du darfst ja auch nicht vergessen, nicht jeder Rookie oder Zweitjahrspieler, Drittjahrspieler, das sind alle Millionäre. Weißt du, was ich meine? Da sind auch Leute, Freundinnen.
Und nicht jeder hat seine Familie zu Hause und die wohnen alleine. Die wollen auch mal Tinder-Grinder unterwegs sein.
Genau, aber das ist ja es hört sich immer, glaube ich, so einfach an, aber ja, keine Ahnung. Ich bin ja einfach, wie gesagt, guck mal, ich freue mich ja eigentlich, dass das so irgendwie klappt. Ich sag einfach nur, werde es nicht einfach schlauer zu sagen, weißt du was, wir lassen einfach keine Fans rein und nimm da jetzt einfach mal den Hit, solange wir wollten, die NFL will ja auch nicht der Auslöser sein für die nächste Welle in der Stadt oder in dem Bundesstaat.
Du, warum nicht einfach
streichen, durchspielen? Natürlich, direkt haben die keinen Kontakt mit den Spielern, aber ich glaube schon indirekt kann es einfach wieder eine größere Story werden, wo die NFL wieder was abbekommen kann, wenn es mal im Stadion ausbricht.
Das aber wir werden gleich nochmal zu dem Thema zurückkommen müssen, wohl oder übel. Aber lassen uns erstmal die NFL sozusagen zu Ende besprechen. Ich schlechte Deutsch, ich Ausland. Welche Spiele laufen eigentlich bei RAN NFL am Wochenende? Für die es noch nicht wissen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es geht erstmal über den Samstag sprechen wir gleich.
Wir tippen ja noch die Spiele.
Am Sonntag gibt es als erstes Panthers gegen die Bucks auf ProSieben Max. Bei RAN.de läuft Vikings bei den Colts und dann im späten Spiel die Chiefs bei den Chargers. So, das kommt ja noch. Da müssen wir einmal kurz mal drüber schnacken, was du über die Spiele denkst. Die musst du jetzt mal predicten. Als Producer. Der Producer muss predicten.
Ja, aber warum machst du denn jetzt doppelte Arbeit? Nachher tippen wir die doch sowieso. Okay, dann können wir das ja predicten. Ich denke, dass Tom Brady und die Bucks ihr erstes Heimspiel gewinnen werden. Ich glaube, ein Tom Brady kann das eigentlich den die Fehler, die er gemacht hat letzte Woche und wird einfach besser sein. Und vor allem das Team um ihn herum. Die Defensive Line ist gut. Die Panthers sind auch noch lange nicht da, wo sie sein wollen. Du hast es gemerkt, ein junger Head Coach, der aus dem College kam. Ich glaube, die Bucks gewinnen das Spiel.
Okay, ich bin auch bei den Bucks und ich sag dir auch warum. Weil die Tampa Bay Buccaneers Defense war echt legit. War letztes Jahr Nummer 1 gegen den Lauf, war wieder stiff gegen die Saints. Also die Defensive Backs waren echt gut, ne? Also da haben wir ja auch, glaube ich, am Montag schon drüber gesprochen. Und was ist die große Stärke bei den Carolina Panthers? Natürlich, Christian McCaffrey. Aber der spielt jetzt gegen die Nummer 1 Rush Defense aus dem letzten Jahr und die letzte Woche auch abgeliefert hat. Problem ist, dass die Carolina Defense nicht wirklich großartig ist. Ne? Die hatten keine Sacks. Gegen wen haben sie denn nochmal gespielt?
Raiders.
Gegen die Raiders. Ich glaube, Brady ohne Pressure. Letzte Woche haben sie keinen Sack, kam nichts rum und ich glaube, dass Tom Brady, dass die Defense von den Saints schon ein anderes Kaliber hatte. Deshalb glaube ich auch, die Tampa Bay Buccaneers werden das gewinnen. Wie sieht's aus mit den Vikings gegen deine alten Colts?
Ich muss sagen, die Vikings sahen nicht schlecht aus. Die Green Bay Packers waren einfach echt dominant und dann zum Ende des Spiels hat man gesehen, dass die Vikings wieder in den Lauf kommen. Ich glaube, die Vikings werden die Colts schlagen.
Aber die Vikings-Defense konnte tatsächlich gegen Green Bay, die konnten weder den Lauf noch den Pass stoppen. Ne?
Aaron Rodgers,
vier Touchdowns. Ja. Quarterback Rating 127. Jetzt die Frage, war jetzt Aaron Rodgers so gut und die Offense oder war die Vikings-Defense schlecht? Eigentlich haben sie mit Mike Zimmer einen ziemlich geilen Defense-Koordinator und Hauptübungsleiter. Ja,
Die wird wieder.
Und das Problem ist natürlich, die Vikings werden, auch wenn sie nicht den Ball laufen können, werden die Dalvin Cook füttern, werden einen Weg finden. Colts Defense konnten den Lauf nicht wirklich gut steuern. Die Colts Defense hat ein bisschen gestruggelt, ne? Muss man ja tatsächlich sagen. Deshalb, ich glaube, das wird ein enges Höschen, ja, aber ich gehe mit Minnesota, definitiv.
Nochmal zu den Pass Rush. Du hattest ja Yannick Ngakoue, der erst getradet wurde, das ist noch nicht richtig angekommen. Und dann hast du Hunter, der andere Defense-Vent auf 99, der hat das Spiel verpasst und wird auch ein paar Spiele verpassen mit einer Nackenverletzung. Also das tut natürlich schon weh.
Stimmt, trotzdem gehe ich mit Mike Zimmer und dem Minnesota Vikings. Obwohl, Philip Rivers war wie letztes Jahr, ne? Wie rauf und runter. 2 Touchdowns, 2 Interception, hat Mörder den Ball bewegt, aber da war wieder viel Streuung dabei. Aber ich gehe mit den Vikings.
Chiefs, Chargers, brauchen wir nicht drüber reden, wa? Ich nehme die Chiefs.
Okay. Ich nehme auch die Chiefs, weil die einzige Chance, die die Chargers haben, ist, sie müssen den Ball mit Eckler laufen. Und ich glaube nicht, dass sie erfolgreich werden. Das Einzige, und ey, wenn der Pass Rush brutal wird, die haben, nein, das Problem ist, sie haben jetzt Clyde Edwards-Helaire, die haben jetzt nochmal eine andere Dimension. Ich gehe mit den Chiefs, aber ich glaube auch, dass es ein schweres Spiel wird als das Spiel gegen die Texans. Glaube ich tatsächlich, weil Bosa und Ingram werden da schon Bambule machen.
Bambule.
Aber dann haben sie den Safety verloren. Ah, der wird den auch fehlen. Aber ich gehe mit den Chiefs, Herr Werner.
So. Ich auch.
Jetzt haben wir eigentlich noch ein schönes Announcement, ne? Aber warte mal kurz, ich mach mal kurz. Wir müssen das kennzeichnen, wenn wir drüber sprechen. Es ist eigentlich keine offizielle Werbung, aber wir müssen mal den Jingle reinhauen, weil wir müssen noch kurz mal über einen Kollegen Ford sprechen, euch ein Update geben.
Update ist schön. Die Bromantiker-Familie, ihr habt Gas gegeben bei den ganzen Kussauge-Emojis. Ford hat gesagt, weißt du was? Wir kommen nicht dabei rum. Wir geben euch dieses Teil. Und
warte mal. Wir packen ihn jetzt mal on blast.
Wen packen wir on blast?
Weil wir haben ja bei Ford gibt es ja einen Bromantiker.
Da gibt es mehrere Bromantiker. Du kannst ja mal machen, was du machen möchtest. Aber ich wollte mal sagen, dass das. Die haben die Liebe gespürt von der Bromantiker-Familie, werden uns das Teil jetzt geben. Und wir dürfen damit rumspielen. Wir dürfen mit dem Ranger rumspielen. Ich werde in 2-3 Wochen mal hochkommen nach Hamburg. Da wird das Ding dann abgestellt und dann ja, haben wir mal.
Wir testen die Heckklappe, ob er da raufkommt. Wir haben einen Bromantiker, der heißt Thomas. Was ist denn seine Position von Thomas? Thomas ist der Leiter Nutzfahrzeuge. Okay. Also, der Thomas ist schon eine geile Katze bei Ford Nutzfahrzeuge. Und Thomas, ein Bromantiker, hat gesagt, okay, ich kann dem Druck nicht widerstehen. Auch ich bin Bromantiker. Ich bringe den mal vorbei. Und der kommt höchstpersönlich, ne? Der kommt hier rauf nach Hamburg. Björn Werner setzt sich in die Bahn, kommt mal nach Hamburg gedüst. Und dann werden wir Thomas von Ford, vom Kollegen mal treffen. Und dann schicken wir Thomas aber auch wieder weg, damit wir dann mit dem Auto machen können, was wir wollen. Oh Gott, ey.
Ich muss jetzt doch mal.
Hast du ein paar Vertical Box Jumps irgendwie im Gym mal gemacht schon? Ey Leute, ich werde.
Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr gesprungen bin?
Ey, soll ich dir mal was sagen? Ich habe ja ein Trainingsprogramm von Sandra Bradley bekommen. Shoutout an Sandra Brady, geiler Coach. Also sie ist die stärkste Frau in Europa. Du kennst Sandy ja aus der Sendung. Sandy ist eine Maschine. Guck mal bitte bei Instagram, Sandra Bradley. Die hat mir einen Trainingsplan gemacht und in dem Plan musste ich so Jumps machen über eine Bank im Gym. Und früher hast du gesagt, über eine Bank, ey, die ist kniehoch. Ey, ich bin zweimal rübergesprungen und dachte mir, scheiße, ich hab Werner Knie, alles tut weh, ich kann nicht springen. Ey, und du willst da raufspringen, egal, wir werden...
Warte, ich habe aber nie gesagt, wie ich lande, oder? Also ich muss
du kannst doch aber jetzt nicht, du musst aus dem Stand, wie auf so eine Box, aus dem Stand, wie beim Vertical Jump, auf die Ladefläche mit beiden Füßen landen. Die hält über 200 Kilo. Das müsste, selbst mit Schwung müsste die dein Gewicht aushängen. So nicht wie dein Stuhl, der immer in die Knie geht.
Ey, was ist mit diesem Stuhl? Der geht immer automatisch.
Nein, was nicht mit dem Stuhl, was mit deinem Körper musst du.
Nein, der ist, so, der ist bis zu 150
das
Kilo.
Der Kollege Ford kommt raus. Wir werden das für euch festhalten. So, wir müssen jetzt auch über College-Football
sprechen. Ich schwör's dir, dieser Stuhl ist kaputt, ey. Ich muss ihn mal anrufen.
Nein, der Stuhl, ja, ruf mal den Stuhl an.
Ja, ich ruf den Stuhl an, ey.
Der Stuhl wird dir sagen, du musst mal öfter Stuhlgang machen, damit du mich nicht so in die Knie zwingst. So,
College-Football-News. Warte, wir haben. Achso, oh nee, okay, wollen wir erstmal überspielen? Nein, lass mal über. Nein, wir reden erstmal über
College Football News. Erstmal die große News.
Die Big Ten, wo Michigan drin ist, Penn State, Ohio State. Sie kommt offiziell zurück im Oktober. Komplett versetzt mit der anderen College Football, mit den College Football Spielplänen. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktionieren wird, um ein National Champion rauszufinden. Aber sie kommen zurück. Sie haben den Druck gespürt von den Spielern, von den Familien, von den Spielern. Die wollten alle spielen. Und jetzt von den großen Conferences ist nur noch die Pac-12, also an der Westküste, wo USC drin ist, Oregon. Da haben wir noch nichts gehört. Bin ich mal auch gespannt, ob da irgendwas noch kommt. Aber ja, Big Ten Football ist zurück. Hoffentlich zeigen wir auch mal ein Spiel von denen. Die spielen 8 Spiele. Pass auf, die spielen nur 8 reguläre Saisonspiele. Sind dann irgendwann so kurz vor Weihnachten fertig. Es ist alles, College Football ist verrückt. Es ist eine verrückte Welt im College Football.
Ist nicht das Geilste, dass gleich der Präsident der Vereinigten Staaten getwittert hat. Big Ten Football ist zurück. Ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich euch dabei helfen konnte.
Nein, das hat er so nicht so gesagt. Nein.
Egal.
Wir haben aber auch ein Spiel, können College Football spielen.
Moment, wo willst du denn hin?
Alter? Wir können über das College Football Spiel am Samstag noch reden.
Moment. Du willst hier nur die News raushauen und dann gleich zum nächsten, ne? Wie schnell, wie eine Biene von Blume zu Blume hüpfst du. So bist du, Dizzy Bee, ey. Aber an der Blume müssen wir mal kurz verharren, mein Freund. Okay. Ich habe ja gesagt, wir müssen nochmal auf diese Infektionszahlen zurückkommen, weil die fangen im Oktober an zu spielen, Ende Oktober. So, die Zahlen drüben in Amerika, ne? Die gehen ja immer rauf und runter in Wellen. Im Moment geht es ja wieder rauf und die Tendenz ist ja eher wieder rauf. So, es waren jetzt irgendwie mal vor ein paar Tagen waren es 33.000 Neuinfektionen. Jetzt sind es schon wieder 10.000 mehr. Jetzt sind es schon wieder 43.000 Neuinfektionen pro Tag. Und im Ende Oktober wird ja, und dazu muss man sagen, die Big Ten, ne? Die ist ja im Nordosten der USA. Du warst ja fast bei allen Schulen mal, oder nicht? Aus den Big Ten Schuhen. Die sind ja alle im Nordosten.
Na, Ohio, so, Michigan, ja, da sind
genau, pass auf. Jetzt gebe ich ein Covid-19-Infektionszahlen USA. Und da gibt es diese Karte mit den Fallzahlen und diese Karte im Nordosten, alles voller fetten blauen Dots. Alles voll.
Ist auch der Midwest. Süden, man muss auch sagen, ist auch Midwest, ne? Weil Michigan, ja, Ohio das, ist ja schon Mitte.
Genau. Und das da oben an den Seen, da oben, der Nordosten bis zur Mitte des Landes, da ist volle Kapelle. Da ist volle Kapelle. Dann hast du natürlich so South Dakota, Wisconsin, Missouri und Colorado, wo wirklich wenig los ist. Dann hast du in Kalifornien natürlich, da ist eine richtig Bambule. Aber da drüben und im Süden ist richtig Bambule. Und da wollen die jetzt zur Schnupfenzeit Ende Oktober wieder anfangen. Und dann wahrscheinlich auch wieder Leute ins Stadion lassen. Moment mal.
Ja.
Wirklich jetzt?
Ja, das ist das Ding. Werden sie Fans in das Stadion lassen? Ich hoffe nicht. Aber ich gehe zurück zu dem Punkt, worüber wir mal vor ein paar Wochen gesprochen haben. Trevor Lawrence, der das Statement hatte, der Quarterback von Clemson, dass die Spieler wahrscheinlich sicherer sind, wenn sie eine Football-Saison haben und in dieser Bubble sind, in dieser College-Football-Team-Bubble.
Aber trotzdem, wenn die am College sind, ist auch das College dann für sie verantwortlich, wenn irgendwas passiert. Darüber müssen sich die Colleges auch
bewusst sein. Das ist genau wie, genau, da sind ja ein paar andere Systeme, ist ja ein bisschen anders. Das sind keine NFL-Profis, auf jeden Fall. Ich bin, was ich immer noch nicht rausgefunden habe, da muss ich mal jetzt anfangen, ein paar Jungs von mir zu fragen, ob sie alle zu Hause sind, also in ihr College-Dorm, in der College-Wohnung und einfach nur Online-Klassen nehmen. Nee, doch, Paul hat doch gesagt, die machen ja alles online gerade mit Zoom und dem ganzen Quatsch und gehen gar nicht in die Klassen, was gut ist. Ich wollte ganz wissen eigentlich, ob die schon auf dem Campus unterwegs sind, die Studenten. Halt so richtig, weißt du, in große Räume und sowas oder weiß ich nicht. Also in Amerika. Aber Paul hatte ja gesagt,
dass ich versuche hier gerade mal rauszufinden, was da steht bezüglich Attendance. Da steht, lässt sie wieder spielen, bla bla, 8 weeks without fans in attendance. only family members will be allowed.
Haben die gesagt schon?
Das steht hier zumindest, ist das in einem Artikel. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Safety Protocols fast wie in der NFL sind, ne? Mit tägliche Corona-Test und ein kardiologischer Test. Was machst du denn da mit deiner Zunge?
Getrunken.
Pfui Spinne. Und ein kardiologischer Test. Das war ja auch nochmal interessant. Und diese Studien wollen benutzen, ne?
Weißt du was? Den Test sollten sie eigentlich Standard machen. Standard, weil wie oft sehen wir das jedes Jahr im College Football, wenn so Prospects gedraftet werden und dann wird das beim Draft rausgefunden, dass Leute halt schon seit Geburt an irgendwie ein Herzproblem hatten oder irgend sowas. Also das müssten die schon, wenn du mich fragst, Standard machen im College Football, weil da wirst du echt gepusht. Da sind manche Teams sind in Locations, wo das sehr, sehr heiß ist und es sehr gefährlich sein kann, wenn du so ein Problem hast.
Bei 45 Grad Gassers laufen, ey.
Ja. Florida State im Sommer, Juni, Juli, August, da hast du, weiß nicht, 37 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit. Das hat keinen Spaß gemacht. Du gewöhnst dich dran, aber wenn jemand natürlich eine Kondition hat, von der er noch gar nicht weiß, weil es nie rauskam, das kann gefährlich sein.
So, lass uns doch mal über unser Team dann sprechen. Aber du, also Big Ten ist zurück, ohne Zuschauer, nur Familien. Ich bin noch mal gespannt, wie das wird. Ich weiß nicht, ich bin da noch nicht wirklich entschieden und happy im Innersten, aber wer bin ich schon? Ich bin ja nur ein Coach Izuma. So, wir zeigen am Samstag folgendes Spiel. Tulsa, die spielen in der AAC, ne? Gegen Oklahoma State aus der Big 12. So, eigentlich auf Papier kannst du sagen, sollte Oklahoma State das Ding gewinnen.
Letzte Woche haben wir das auch gesehen.
Aber
Louisiana sollte eigentlich auf Papier verlieren, haben aber gegen Iowa State gewonnen. Und das ist genau das Gleiche, was auch diese Woche passieren kann. Und weil, ich sag dir warum, Tulsa ist auch in Oklahoma. Wissen viele nicht. Das ist ein Oklahoma-Battle, da sind viele Spieler, die sich wirklich kennen aus der Highschool. Der große Rival ist natürlich Oklahoma State, aber trotzdem jedes Mal, wenn du gegen ein Team aus dem gleichen Staat spielst, kennen sich sehr viele Leute und da ist nochmal eine ganz andere Intensität auf dem Footballfeld, weil sich viele Spieler aus der Highschool, PV-Football, alles kennen.
Und vor allem Tulsa, die heißen die Golden Hurricanes, oder? Ja, Golden Hurricanes. Die haben einer der eine verdammt gute Offense, ne?
Ja, die haben zwei Running Backs, die kombiniert in deren Karriere schon irgendwie über 4500 Rushing Yards haben. Beide kommen zurück. 45 Touchdowns.
Der Quarterback ist da, wieder da.
Ah, nee, sorry. 4190 Yards kombiniert in der Karriere. 45 Rushing Touchdowns kombiniert. Beide hatten über 1000 Yards letztes Jahr. Das wird.
Quarterback kommt Zach zurück. Smith, Quarterback ist zurück, Senior. Die beiden Leading Receiver kommen zurück. Die haben, ich glaube, 8 Starters aus dem letzten Jahr sind zurück. Das ist wirklich gut. Aber die Offense von den Golden Hurricanes spielt auch gegen einer der besten Verteidigungsreihen in der Nation, glaube ich, ne?
Ja.
Nicht nur in der Big 12, aber statistisch in der Nation.
Genau, beim College Football ist das Ganze so.
Es kommt aber an, in welcher Division, in welcher Conference.
So, ja, genau. Das ist nicht so ausgeglichen, aber man kann diese Statistik nicht so gut vergleichen wie in der NFL, wo alle sozusagen auf dem gleichen Level sind, weil du spielst halt immer gegen die meisten Teams in deiner Conference natürlich und da alle Conferences sind unterschiedlich stark. Aber bei Oklahoma State kommt auch ein guter Running Back zurück. Shubba Hubbard.
Ja, aber Shubba Hubbard, zu dem wollte ich gleich kommen. Ich wollte aber nur sagen, nur dass die Bromantiker das verstehen. Du kannst also die Top-Defense sein, statistisch eine Top-10-Defense, weil du in einer Conference spielst, die zum Beispiel nicht die SEC ist. Du spielst in wie heißt sie, One of Five, in einer der anderen Conferences?
Ja,
keine Ahnung.
Group of Five oder Non-Power Five nennt man die anderen.
Genau, du spielst in einer Non-Power Five, spielst du gut Defense, Aber eine andere Defense, die jede Woche in der SEC gegen die Top-Offenses spielt, die ist statistisch nicht so gut, aber wenn du gegeneinander trittst, kann die immer noch besser sein, obwohl sie im Ranking weit über dir ist und du besser bist, ist sie trotzdem besser, weil sie einfach andere Competition haben. Aber trotzdem muss man sagen, Tulsa hat 10 Starters in der Defense, die zurückkommen. So, und ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Und du hast es schon gesagt, wenn Oklahoma State den Ball hat. Wir haben die letztes Jahr ja gehabt, ne? Chuba Hubbard. Der ist natürlich.
Der war ein Heisman-Kandidat.
Ja. Big 12 Player of the Year. Chuba Hubbard.
Der hat's drauf. Den werden wir in der NFL sehen. Nächstes Jahr, im nächsten Draft. Und da waren auch interessante. Wenn wir aber alles jetzt am Samstag darüber sprechen, was er für ein Beef hatte mit seinem Head Coach.
Der Head Coach! Erzähl nochmal, bitte. Bitte, das musst du erzählen. Einmal kurz. Was der für ein
Okay, aber wir können doch aber jetzt nicht die ganze Story wegnehmen. Weil das ist der Head Coach, Mike Gundy, der, wie soll man sagen, wenn du ihn anguckst.
Von OSU.
Von Oklahoma State, genau. Der hat so ein Mullet, wo du an den Seiten kurz hast und hinten die Haare runter. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch
Fukuhila.
Nennt. Fukuhila. Den trägt er schon seit Jahren. Auf jeden Fall hat der ein T-Shirt beim Angeln, so ein Privatfoto kam hoch, wo er ein T-Shirt von einem Fernsehsender trägt, der pro Trump.
Weit rechts
ist. Also das ist, weißt du, ihr kennt ja, Amerika ist alles mit Fernsehsendern auch alles kompliziert. Auf jeden Fall war das halt natürlich in der Zeit, wo Black Lives Matter, wo das alles hochkam, wo die ganzen College-Spieler auch was gesagt haben. Ey, und dann kam das Foto hoch und hat Chuba Hubbard, der beste Spieler von Oklahoma State, gesagt, ich kann nicht für so einen Coach spielen, das ist ein Riesenproblem, ich habe jetzt den Tweet nicht offen, darüber werden wir alles nochmal ins Detail gehen am Samstagmorgen.
Am Samstagmorgen?
Nee, am Samstag, aber oh warte, es ist ja morgen schon, sorry, es ist ja Freitag, also morgen, nicht Samstagmorgen, sondern morgen. Das war aber nicht das einzige College, da waren so viele Colleges, Iowa, da kam Spieler raus, glaub mir, da sind so viele Sachen noch passiert, ich glaube, da haben wir sogar drüber gesprochen alles, schon in der Offseason, aber es fühlt sich schon wieder seit Ewigkeiten an, oder? Es ist verrückt, man weiß schon gar nicht mehr, was man gesagt hat, aber es war ein hartes Thema und wir werden darüber morgen in der College-Football-Sendung sprechen.
Ja, weil sie dann auf einmal dann auch ein Video gemacht haben. Erstmal hat er geschrieben, I will not stand for this. Ne? This is completely insensitive. Das war der Post. Und dann haben sie aber ein Video gemacht, so nach dem Motto, hey, wir sind alle wieder Jupti-Jupti und wir lieben uns und Chuba Huba Buba ist wieder zurück. Ey,
bei Florida State ging es ja auch ab. Alter, da war mehr, das war das, eigentlich so vieles.
Ja,
Florida State hat auch den neuen Head Coach runtergehabt.
Wir werden noch mal in Ruhe drüber sprechen. Wir müssen noch mal schnell das NFL-Tippspiel, wir müssen noch schnell durchtippen.
Ey, die erste Woche war nicht gut für mich. Wo stehst du? Ich stehe bei aus 7200 Spielern bin ich der 5889. Aber egal,
Woche, kann ich das denn? Tippspiel?
Ja.
Tippspiel? Ach nee, ich muss auf Liga.
Ja, so, Nummer 1 in unserer Liga.
Wow, ey, Moment, auf welchem Platz bist du?
5.500 noch was.
Ich bin 2.971. Ja,
mit einem Punkt mehr. Ich weiß noch nicht, wie die Gesamtpunkte hier gezählt waren. Du hast 9 Punkte, ich habe 8 Punkte. Aber da sind ein paar Leute, 4 Leute hier. Saxon Jax, Team Rams, Rire und was? Bio-Hähnchen. 1902. Bio-Hähnchen. Wir haben 15 Punkte. Ich glaube, das ist die... ich glaube, 15 ist, was du... holen kannst. Ich glaube, die haben alles richtig getippt. Eieiei. So, komm. Tippspiel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das Donnerstag nach 8 Spiel auch schon nochmal vorher tippen müssen. Ich hatte auf die Bengals getippt. Browns haben gewonnen. Hattest du getippt oder hast du das jetzt nicht mitgetippt?
Nein, ich habe die Browns nicht mitgetippt, ich Vollidiot.
Das musst du jetzt machen, sonst verlierst du. So, erstes Spiel. Die New York Giants bei den Chicago Bears.
Bears. Defense.
Denkst du nicht, Saquon Barkley schafft es? Mann, uiuiui. Danny Dimes, nein? Okay. Nope. Nein, ich nehme aber auch die Chicago Bears. Ich nehme auch die Chicago Bears zu Hause mit der Defense. Ja, es wird schwer. Es wird schwer. Khalil Mack unter Kontrolle mit dieser Offensive Line und den Tight Ends. Atlanta Falcons bei den Dallas Cowboys. Ich denke, die Dallas Cowboys werden gewinnen. Zu Hause. Dak Prescott wird ein gutes Spiel machen. Und Zeke Elliott wird auch ein gutes Spiel haben. Und die Defense, ey, hast du das gesehen? Alden Smith? Ey, wir müssen auch, das haben wir auch noch nie. Alden Smith kam zurück. Der hatte irgendwie einen Quarterback-Sack, irgendwie über 10 tackled. Und der hat seit 4 Jahren kein Football mehr gespielt. Ja, der war ja damals bei den 49ers. Ey, mit, er kam mit Von Miller in die NFL und die waren beide auf dem Weg zur Hall of Fame. Von Miller ging natürlich ganz weiter und dann Alden Smith hatte auch Probleme im Privatleben und dann fing es an, dass er suspendiert wurde, falsche Entscheidungen und dann war er jetzt 4 Jahre weg und die Cowboys haben mir wieder eine Chance gegeben und der hat gespielt. Wie geht sowas? Wie kannst du 4 Jahre in NFL spielen und du spielst einfach in der ersten Spiel so dominant?
Respekt. Ja, 11 Tackles, 2 Quarterback Harries, ein Tackle for Loss und ein Sack. Boah, läuft bei ihm.
Und dann hast du noch DeMarcus Lawrence auf der anderen Seite. Ich
ja, aber nun lass uns doch mal weiter.
Ja, sorry,
ich nehme auch die Cowboys. Was ist mit dem nächsten Spiel? Green Bay Packers gegen Detroit?
99% der Fans in Deutschland, die das hier spielen, haben gesagt, die Green Bay Packers gewinnen. Und ich bin einer unter den 99%.
Ja, dann haben sie schon 2 von 99.
Keine Lions.
Vikings gegen die Colts.
Haben auch 87% die Vikings. Und da bin ich auch dabei. Ich nehme die Vikings. Habe ich ja gerade schon erzählt.
Habe ich auch schon gerade mal erzählt. Dann Bills bei den Dolphins.
Ich habe eine
bold prediction.
Oh.
Die Bills werden über die Dolphins rüberrennen. Fitzmagic wird wieder strugglen und wir werden das erste Mal Tua sehen.
Nein. Ich dachte jetzt, du sagst Miami Dolphins wird gewinnen, aber wir werden
prediction. Tua.
Aber hast du nicht zu mir gesagt, wo wir die Preseason-Show hatten? Nein, Tua wird nicht so früh kommen.
Ich habe gesagt, das wäre das Beste für ihn, wenn er das ganze Jahr resten kann. Ich habe nicht gesagt, dass das passiert.
Ich habe auch gesagt, das sind 2 Spiele noch von Fitzmagic, die er schlecht macht, sehen wir Tua, denke ich auch, wenn er gesund ist.
Zum Ende des Spiels werden wir Tua sehen, aber nur in der Kapazität, ja komm, wir wollen ihm in Trash-Time mal ein bisschen die Füße nass machen.
Ich nehme auch die Bills. 49ers
die Jets. Bei den Jets.
49ers werden die Jets vermöbeln.
Le'Veon Bell raus. Rams gegen die Eagles.
Mit der O-Line von den Eagles, sie haben auch Lane Johnson hat gesagt, ich werde spielen, okay, aber in der Mitte hast du keinen, der Aaron Donald blocken kann. Nein. Rams.
Broncos Steelers im Heinz
Field. Steelers. Mit dieser dabei. Defense, Steelers.
Die Bucks zu Hause gegen die Panthers?
Dann nehme ich die Bucks, habe ich ja schon gesagt. Nehme ich die Bucks.
Ich bin dabei. Und die Titans spielen zu Hause gegen die Jaguars, obwohl Minshew war ein Beast. Aber ich gehe trotzdem mit den Titans.
Okay, wir können nicht alle gleich machen.
Ja, nimm mal die Jaguars. Nimm mal
Minshew. Ich nehme Minshew.
So,
er hat auch mal 14 von 5 Bälle angebracht, war? Nee, 19 von 20, das war es, eins von den beiden.
19 von 20,
3 Touchdowns.
Ja, aber nimm mal Jacksonville, nimm beim nächsten Washington.
Nimm mal Washington.
Nimm mal Washington.
Nein, warte. Ich überlege, ich bin noch bei Jaguars. Gib mir doch mal eine Sekunde, Mann.
Nein, du musst mal jetzt pull the trigger, mother lover.
Nein, ich nehme die Jaguars. Ich nehme den Jaguars. Upset.
Okay. Und Washington nimmst du auch bei den Cardinals.
Nein, das kann ich. Das musst du. Ich bin Cardinals Bandwagon. Ich bin auf den Bandwagon gestiegen von den Cardinals.
Viel Spaß drauf. Er wird Ravens, weiterreisen.
Ravens.
Texans. Ey,
Leute denken, nur 9% in die Texans. Aber ich bin auch bei den Ravens. Ich glaube nicht, dass diese Defense, Lamar Jackson und. Die sind eingespielt.
Ich bin auch bei den Ravens, aber ich glaube, das wird knapp. Ich glaube, es wird ein ekelhaftes Spiel in Houston. Aber ich glaube auch die Ravens. Chiefs, müssen wir nicht drüber reden. Die werden die Chargers vernaschen. Patriots bei den Seahawks.
Ey, was ist denn
langer das? Langer Flug.
Ich glaube, das ist so ein bisschen Matchup der Woche für mich.
Das würde ich gerne sehen.
Monday Night, ey, um 2:20 Uhr. Warum muss das so spät sein? Patriots gegen die Seahawks.
Ja, ich gehe mit den Seahawks, weil Russell Wilson einfach off the chain ist.
Russell Wilson. Weißt du, was ich auch mal überlegt habe? Denkst du, Leute, So ein paar, mal so ein Nachspiel einfach, dass wir so live streamen und es sozusagen mit denen gucken, wäre auch mal
Lass
geil.
Mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Nein.
Das ist zu spät, oder? Der, weißt du was? Dann mache ich das mit meinem neuen Partner, mit einer neuen Football-Bromis, Kasimir.
Auch rein. Viel Spaß. Bei ihm ist es ja tagsüber. Oh, da könnt ihr auch Geschichten auf der Gruft gleich erzählen. So, Saints bei den Raiders. Ich liebe meine Raiders. Aber das erste Mal in ihrem Heimstadion gegen die Saints ist natürlich ein harter Fuchs. Auch wenn Michael Thomas fehlt, glaube ich, dass die Saints das gewinnen werden.
Ich bin auch bei den Saints. Ja, ich bin auch bei den Saints.
So, also das sind unsere Tipps. Dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt.
Ah, die Seite ist ganz cool gemacht von der NFL hier, weil es zeigt auch gleich an, wo du die Spiele gucken kannst. Das ist gute Werbung hier alles.
Nice. Also, das war... Ich mache ja auch beim Fantasy Manager mit. Da muss ich auch gleich mal wählen. Das mache ich gleich.
Ah, das mache ich. Nein, das spiele ich nicht.
Das spielst du nicht. Ich spiele das mit in der Randliga. Aber, Herr Werner.
Aber warte mal, wir müssen. Was? Das erinnert mich noch.
Haben wir noch was vergessen?
Nee, aber nächste Saison. Wir sind ja keine. Du machst bei den Fantasy Run Manager mit, aber so richtiges Fantasy. Wir haben eine große Community, die gerne wissen würde. Wegen Fantasy-Football und so. Wir überlegen uns mal für nächste Saison was, ob wir denn doch vielleicht nicht irgendwie einen Weg finden, da reinzukommen. Oder vielleicht haben wir einen wie Kasim, der unser Fantasy-Guru wird. Who knows?
Der wird unser Fantasy-Beauftragter für die Bromantiker, weil der hat viel Zeit.
Ja, wir haben keine Zeit mehr, das ist das Problem. Ey. Wir müssen das Team, müssen wir expandieren, weil wir haben echt keine Zeit mehr. Das ist... Oh. All right.
Also, Herr Werner... Das war's jetzt. Wir haben aber auch schon wieder fast anderthalb Stunden geredet. Aber wir hoffen, dass wir euch das bieten können oder konnten, was ihr euch erwartet habt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Seid geschmeidig, seid nett zueinander. Und wir sehen uns morgen bei College Football, Sonntag bei RAM. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert vom Kollegen Gio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, natürlich. Tschö mit Ö.